wurde im vorigen Herbst gefragt, ob ich auf der Rüste der Mitarbeiter des Blindendienstes in Wernigerode einen Vortrag halten wollte über das Thema Binden, Lösen oder weitergefasst auch Gebieten, Binden, Lösen. Als ich gefragt wurde, hatte ich sofort ein inneres Ja, tu's. Ich wusste damals nicht, dass dieses Thema zu dem Zeitpunkt, die Rüste hat ja in der vergangenen Woche stattgefunden, so hochaktuell für uns sein würde. Es gehörte ja zu den wesentlichen Problemen, wie ich so sagen soll, die in Herrnhut aufgerollt worden sind. Und wo manche Frage in den Raum gestellt worden ist, dass das also so unmittelbar zusammenfällt, konnte ich damals gar nicht ahnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich damals das Ja gesagt habe und auf die Weise genötigt war, schon ehe Herrnhut war, mich nochmal damit innerlich auseinanderzusetzen und zu versuchen, das mal klar auch zu ordnen, die Gedanken nach der Schrift. Ich habe das auch so als Vortrag dann wirklich ausgearbeitet und in Wernigerode gehalten. War ein sehr offenes Hören. Und ich will nichts anderes tun, als an den beiden zur Verfügung stehenden Abenden das, was ich versucht habe, in Wernigerode zu diesem Thema zu sagen, euch weiterzugeben. Wir müssen da sehr scharf innerlich dranbleiben, uns konzentrieren, es ist zum Nach- oder zum Mitdenken und zum Mitarbeiten. Das, was ich sage, könnte dann die Grundlage für ein Gespräch über diese Fragen sein. Es ist sinnvoller, über solche Dinge zu reden, wenn man erst eine gemeinsame Grundlage vom Wort her erarbeitet hat. Und was dann offen bleibt an konkreten Fragen von unserem Handeln und der Praxis her, kann dann ausgesprochen werden. Und dann dürfen wir es auch versuchen, das zu klären. Aber es wird wichtig genug sein, dass wir eine klare Sicht haben, ich sage das besonders auch den Brüdern, dass wir eine sehr klare Sicht in diesen Dingen haben, aber Ausgang ist und bleibt nun mal für uns das Wort Gottes und nichts anderes. Ich habe in Wernigerode einen ganzen Vormittag dazu gebraucht, sodass wir die Zeit sehr rasch nutzen müssen, binden, lösen. Ich muss das nun in einen größeren Zusammenhang hineinstellen, in der Hoffnung, dass es deutlich genug wird. Das Anliegen, um das es hier geht, kann nur gesehen werden in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 1. Johannes 3,8. Ihr tut gut, euch solche Bibelstellen zu notieren. Ihr tut auch gut, euch die einzelnen Punkte vielleicht zu notieren. Das ist ein sicherer Anhaltspunkt. 1. Johannes 3,8. Da steht, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das war der Wochenspruch bei meiner Einweisung in Bronsdorf. Hat mich damals mächtig angesprungen. War auch ein gottgestelltes Thema, was uns durch Jahre nie losgelassen hat. Und dass es uns nicht losgelassen hat, ist auch von Gott. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Zerstöre, da steht im Griechischen das Wort lyein und das heißt lösen, beziehungsweise auch auflösen. Nicht der Teufel wird zerstört und aufgelöst, aber seine Werke, was er angerichtet hat, was mit der Sünde und durch die Sünde in unser Leben hineingekommen ist, das will Jesus auflösen, zerstören, unwirksam machen heißt das. Und nun wollen wir an einigen Punkten lang gehen. Es sind im Ganzen 19, die ich nicht so kurz behandeln kann, wie die 10 Punkte in der Predigt heute. Der erste Punkt, es gibt also einen Teufel. Ich weiß sehr wohl, dass ich euch in dem, zumal was heute Abend zu sagen sein wird, nichts Neues sage. Aber es wird nötig sein, das Ganze in diesen Zusammenhang zu stellen und das einfach wieder uns zu wiederholen. Und ich sage euch nichts Besonderes mit dem Satz, es gibt einen Teufel. Und zwar der Teufel als Person, also nicht als eine Idee oder wie man so sagt, das Prinzip des Bösen. Und wenn ich das jetzt ausspreche, es gibt einen Teufel, dann sage ich durchaus nichts Selbstverständliches in solch einem Gespräch, wie es in Herrnhut stattgefunden hat, ist das durchaus nicht als eine Selbstverständlichkeit vorauszusetzen. Gehen wir aus vom 12. Kapitel der Offenbarung, dem Kapitel, in dem von der endgültigen Überwindung der Macht und Herrschaft des Teufels die Rede ist. Da heißt es im 9. Vers, ihr müsst nicht unbedingt nachschlagen, wenn ihr lieber schreiben wollt, schreibt, und ich lese die Verse der Einfachheit halber. Und dann müssen wir schneller vom Fleck kommen. Offenbarung 12, 9. Es ward gestürzt der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel, und Satan, der die ganze Welt verführt. Eine Fülle von Aussage. Er ist der große Drache, und Drache, da meinen wir immer der Zornschnaubende, Feuerspeiende, alles Bedrohende. Oder sein Name Teufel wird hier genannt. Im Griechischen Diabolos, das heißt der Durcheinanderbringer, der immer alles durcheinander bringt. Dass man am Ende nicht mehr weiß, was ist denn oben und unten, was ist denn hinten und vorne. Was ist denn schwarz und was ist denn weiß. Er wird genannt Satan, das ist der Verderber. Und wird genannt der, der die ganze Welt verführt. Sein Herrschaftsbereich, die Welt. Nicht irgendein paar Winkel. Und wird im Übrigen noch bezeichnet, die alte Schlange. Als Schlange begegnen wir ihm bereits 1. Mose 3. Und Schlange, da meinen wir immer seine Doppelzüngigkeit. Ja, Doppelzüngigkeit, seine Verführungskunst. So hat er, 1. Mose 3, Sündenfall, von Gott weg zur Sünde verführt. Und damit die Menschen unter seine Macht und seine Herrschaft gebracht. Zweiter Punkt. Der Teufel ist immer Widersacher. Und zwar sowohl Widersacher Gottes als auch Widersacher der Menschen. Und da wieder besonders der Kinder Gottes. 1. Petrus 5, 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Nur nebenbei, die alte Schlange, hier wieder der brüllende Löwe. Und der Löwe immer als Herrscher, ein Bild und Symbol des Herrschers. Und Satan, einer, der Herrschaft begehrt und der brüllen kann und der uns Schrecken einjagen kann. Aber das Eigentliche, was wir jetzt hören wollen, ist Widersacher. Euer Widersacher, euer Widersacher, der Teufel. Widersacher, Antidikos im Griechischen, ist ein Wort, was wieder verwandt ist mit die Kaiosyne, die Gerechtigkeit, aber hier Anti. Er ist wieder die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das haben wir doch gelernt, vielleicht wissen es noch viele oder alle, dass da die Wurzel ist, der Stamm des Wortes im Griechischen Dike, und das heißt Norm. Es ist gut, man merkt sich solche Dinge, da wird vieles gleich deutlich. Gerechtigkeit ist normales Leben, Norm, der Norm Gottes entsprechendes Leben. Und er ist Antitikos, immer wieder die Gerechtigkeit. Und alles, was unter seine Herrschaft kommt, wird unnormal. Auf den Kopf gestellt. Statt auf die Beine. Der wieder die Norm ist. Und darum, er sät Ungerechtigkeit. Außerdem liegt darin, er ist der, der uns die Gerechtigkeit abspricht. Das heißt, der Verkläger. Und nicht bloß mein Verkläger, er ist immer auch der Verkläger der Brüder, der anderen. Er zeigt immer mit dem Finger auf die anderen. Und das haben wir auch gelernt. Brüder verklagen heißt Gemeinschaft mit dem Teufel haben. Weil das so eigentlich sein Handwerk ist. Verklagen. Das ist seine Art, er verführt. Und wenn er uns verführt hat, verklagt er. Klagt er an. Stürzt er uns in Abgründe hinein. In die Grube hinein. Und wer das nicht gelernt hat, ihm im Glauben fest zu widerstehen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben, geht's weiter. Dem widersteht fest im Glauben. Wer das nicht gelernt hat, ihm im Glauben fest zu widerstehen, den verschlingt er. Oder sag's anders, den vereinnahmt er. Oder sagt, der wird ihm einverleibt. Und da gibt es keinen drinnen. Wer nicht im Glauben fest ihm widersteht, wird von ihm vereinnahmt, einverleibt. Und jetzt mal einen ganz kurzen Blick nur aufs Gegenstück Jesus, dem wir eingeleibt werden, dem Gerechten zur Gerechtigkeit. Ihr habt doch diesen Widersacher. Drittens, ich sage nur das Notwendigste, es wäre darüber viel mehr zu sagen, aber nur das Notwendigste. Schon darum, weil ich nicht gerne vom Teufel rede. Ich rede lieber vom Herrn Jesus. Aber wir können vom Herrn Jesus nicht reden, ohne den Widersacher zu sehen. Drittens, er hat seine ganz bestimmten Methoden, der Teufel. Diese Methoden sind altbewährt und darum hat er es noch nie nötig gehabt, neue zu erfinden. Darum wird er auch die alte Schlange genannt. Er ist der, der er eh und je war und hat sich noch nie geändert. Und wird es auch nicht. Er hat bestimmte Methoden. Epheser 6,11, da steht, zitiert euch die Bibelstelle, da steht, vorher ist vom Harnisch die Rede, den wir anziehen dürfen, und dann heißt, dass ihr bestehend könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels. Listige Anläufe, an sich schön übersetzt, das griechische Wort heißt Methodias. Ein Wort. Und das entspricht unserem Wort Methoden. Methoden. Der Teufel hat ganz bestimmte Methoden, die er immer wieder anwendet. Und nun noch ein Stück weiter, das griechische Wort Methodeia, aus dem unsere Methode geworden ist, heißt, wenn man es ganz wörtlich wiedergibt, Umweg. Umweg. Der Teufel geht immer Umwege. Und das heißt auch, er kommt nie frontal von vorn, wo ihn jeder ausmachen kann. Er kommt von hinten oder wo wir ihn überhaupt nicht erwarten. also völlig unberechenbar und ist darum nicht nur der Listige, sondern wirklich der Hinterlistige. Dazu gehört auch 2. Korinther 11, 14. Da schreibt Paulus, er selbst, der Satan, verstellt sich zu einem Engel des Lichtes. Er verstellt sich zu einem Engel des Lichtes. Das heißt, er wendet Verführungskünste an, um Menschen in seinen Griff zu bekommen, um Menschen unter seine Herrschaft zu bringen. Aber immer geht es ihm eben um die Herrschaft. Darüber redet die Bibel unmissverständlich, diesem Teufel. Geht es immer um die Herrschaft. Wer soll Herr sein? Satan beansprucht Herrschaft. Und das mit der Spitze gegen Gott. Am liebsten seinen Thron über Gottes Thron. Aber ebenso mit der Spitze gegen die Menschen, die erschaffen sind nach dem Bilde Gottes, mit der Spitze gegen die Menschen, die eine hohe Berufung von Gott empfangen haben, nämlich Könige und Priester zu sein. Oh, welch eine Berufung, Könige, denen Gott Macht anvertrauen kann, die Gott mitregieren lässt, mit in seine Herrschaft hineinnimmt und an seiner Herrschaft beteiligt. Und Priester. Und von daher verstehen wir Spitze gegen diesen Menschen, weil er Herrschaft beansprucht, alle Herrschaft. Viertens. Seinen Generalangriff führt der Teufel gegen das Wort Gottes. Die alte Schlange, schon 1. Mose 3, und es fängt gleich an mit der Frage, ja, sollte Gott gesagt haben. Das heißt also, er stellt das Wort Gottes in Frage. Und überall, wo Wort Gottes in Frage gestellt wird, und wenn es an theologischen Fakultäten ist, ist der Teufel auf dem Plan und am Werk. Der Teufel führt den Generalangriff gegen das Wort Gottes. Das heißt auch, er sät Zweifel in das Wort Gottes. Er sät Zweifel. Zweifel und Teufel, das reimt sich. Und wo Zweifel in unsere Herzen gesät werden, wieder das ewig gültige Wort Gottes, ist es der Teufel, der sie hineinsät. Warum er das tut? Seinen Generalangriff gegen das Wort Gottes führen, weil das Wort Gottes das Band ist, mit dem Gott uns an sich bindet und an seinen Willen und an seine Verheißungen und an seinen Weg. Gott bindet immer durch das Wort Gottes. Nun kann man getrost sagen, wer keinen Umgang mit dem Wort Gottes pflegt oder nur wenig und dürftigen, der ist höchst gefährdet. Aber weil das Wort uns an Gott bindet, ist dem Teufel viel daran gelegen, dieses Band zu durchschneiden, das Wort Gottes zu verderben. Matthäus 13, 39, schreibt euch die Stelle auf. Das ist das Kapitel mit den Reichsgottesgleichnissen, die sieben Reichsgottesgleichnisse. Und da lesen wir, der Teufel sät Unkraut in den Weizen. Es ist also klar, wo das Wort Gottes ausgesät wird, auf dem Plane ist, ist der Teufel auch am Werk. Immer. Und Lukas 8,12, schreibt euch die Stellen auf. Da heißt es, die an dem Wege sind, das sind, die Gottes Wort hören. Kennt doch die Gleichnisse, viererlei Acker und Wort, das an den Weg fällt. Und die an dem Wege, das sind, die das Wort Gottes hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Da ist also das Wort Gottes bereits ins Herz eingegangen. Aber der Teufel kapituliert damit noch lange nicht, sondern sucht es nun aus dem Herzen zu reißen und es uns wieder wegzunehmen. Wie viel Mühe ist angewandt und darauf angelegt, uns dem Worte Gottes zu entfremden, uns Wort Gottes zu verderben. Fünftens. Der Teufel macht auch vor der Jüngergemeinde nicht Halt. Der Teufel macht auch vor der Jüngergemeinde nicht Halt. Lukas 22, 31. Das Wort des Herrn an Petrus. Er sagt, und das im Zusammenhang schon mit der Passion Jesu, am Ende des gemeinsamen Weges, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, das gilt den Jüngern, dass er euch möchte sichten wie den Weizen. Er macht auch vor der Jüngergemeinde nicht Halt. Judas ist geradezu ein klassisches Beispiel dafür, wie der Teufel uns immer tiefer in seine Machenschaften hinein verstricken kann. Johannes 6, Vers 70, das Kapitel, das uns berichtet von einer Krisenstunde im Kreis der Jünger Jesu. Eine Krisenstunde, auch in den Jüngerkreisen gibt es Krisenstunden. Da lesen wir von der Zeit, gingen viele seiner Jünger hinter sich und wandelten nicht mehr mit ihm. Bisher sind sie mitgewandelt. Und auf einmal haben sie keine Meinung mehr für diese Form der Nachfolge. Sie gehen weg. Viele, nicht bloß wenige, viele. Krisenstunde. Die 12 sind wohl auch in Versuchung wegzugehen. Denn Jesus fragt, wollt ihr auch? Petrus, Herr, wohin, zu wem? Und da das Wort Jesu, einer von euch, also den Zwölfen, aus dem allerengsten Kreis, ist ein Diabolos, da steht das Wort, in der Lutherbibel auch mit Teufel übersetzt. Ich würde das an der Stelle nicht mit Teufel übersetzen, sondern ganz wörtlich, wie es da steht, einer von euch ist ein Durcheinanderbringer. Durcheinanderwerfer, Es ist anzunehmen, dass Jesus, ohne den Namen zu nennen, mit diesem Wort den Judas charakterisieren will. Der Judas, so ist seine Art. Einer, der wühlt. Ein Agent im Jüngerkreis. Durch den alles aus den Fugen kommt. Das hat Jesus längst durchschaut. Vielleicht hängt das Weggehen der vielen mit dem einen zusammen. Aber der gerade damit, dass er so ein Durcheinanderbringer ist, geradezu disponiert ist für den Teufel selber, denn der ist der Durcheinanderbringer. Jedenfalls heißt es dann Johannes 13, Vers 2, der Teufel hatte dem Judas ins Herz gegeben. Das ist schon ein Schritt weiter. Das heißt also, Judas wird vom Teufel inspiriert. Man merkt, wie er mehr und mehr einfach da seine alte Art lebt, alles durcheinander bringen, unter die Herrschaft und den Einfluss des Teufels kommt. Und dann Johannes 13, 27. Nach dem Bissen fuhr Satan in ihn. Und nun ist Judas ein Besessener. Einer, der mit Geist und Seele und Leib unter der Herrschaft Satans lebt. Das Ende ist der Strick. Satan, der Widersacher und dann der Verderber. Hier gehört etwa auch Apostelgeschichte 5,3 hinzu. Dieser lebendige Aufbruch in Jerusalem. Blühende Gemeinde. Und da hinein kommt nun auch der Verderber. Und da lesen wir dann Ananias. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügest? Ananias und Sapphira. Ein Jünger und eine Jüngerin aus der Gemeinde. Und der Satan hat ihr Herz erfüllt. Satan wieder den Heiligen Geist. Satan wieder Gott. Das war das Fünfte. Er macht auch vor der Jüngergemeinde nicht halt. Sechstens. Und zu Satan gehören die Satansboten. 2. Korinther 12, 7 spricht der Apostel Paulus von einem Satansengel, der ihn mit Fäusten schlägt. Ein Satans Engel, Angelos im Griechischen, der Engel, der Bote. Ein Bote Satans heißt das. Satan sendet seine Boten aus. In der unsichtbaren Welt. So wie Gott seine Engel aussendet, sendet Satan seine Boten aus. Hierher gehören nun all die Dämonen, die im Dienste Satans stehen, dass sie seine Befehle ausführen. Dämonen sind Geister, Geistmächte. Zu fragen ist, ob auch Totengeister zu ihnen gehören, mir an sich keine Frage. In der Bibel, im Neuen Testament, ist wiederholt die Rede vom Abyssos, im Griechischen. Das ist der Abgrund. Dieser Abgrund, von dem da die Rede ist, ist Herrschaftsbereich der Finsternismächte und zugleich das Gefängnis von Totengeistern. 1. Petrus 3, 19 und 20. Die euch sicher recht vertraute Stelle. Von Jesus wird geredet nach Golgatha. Er ist auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die vor Zeiten, die also schon längst gelebt haben, die vor Zeiten nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete. Seit der Zeit Noahs, und das sind die, die in den Fluten umgekommen sind, Gott hat geharrt, so lange vergeblich gerufen, und nun sind sie im Kerker unten. Finsternisbereiche, Herrschaftsbereiche der Finsternis. Und dort gehören auch Geister der Toten dazu. Die Dämonen sind Geistmächte. Und wir werden von solchen Geistern angelaufen. Selbst der Apostel Paulus wird mit Fäusten traktiert. Nur dass der Herr sagen muss, lass nur ruhig so geschehen, das möchte ich gern so haben. Lass dir nur an meiner Gnade genügen, meine Kraft kommt zur Entfaltung in Schwachen, und er hat den einen Auftrag, wir sehen hinter allem Gott. Das ist mir wieder lauter Evangelium. Und wenn ein Satansengel mich mit Fäusten traktiert, dann weiß ich, dann hat er einen Dienst an mir zu tun. So wie an Paulus, dass ihm nur immer seine Schwachheit bewusst wird, damit nichts mehr bleibt als Christus selbst und die Kraft Christi. Ich rühme mich am allerliebsten meiner Schwachheit nach. Wenn Paulus das begriffen hat, lässt er sich weiter traktieren. Geistmächte. Wir werden von solchen Geistern angelaufen, zumal in der Endzeit. Ich erinnere euch an Offenbarung 9, Vers 1, wo die Rede davon ist, dass dieser Abyssos, der Abgrund, aufgeschlossen wird nach dem Willen Gottes. Und eine Überflutung aus der Tiefe geschieht über die ganze Erde hinweg. Das ist ein Bild der Dämonisierung dieser Welt in der letzten Zeit. Wir leben mittendrin. Ein Bild der Dämonisierung in der letzten Zeit. Das heißt also, wir sind angelaufen von diesen Mächten. Wir sind bedroht von der Finsterniswelt her. Und so verstehen wir Epheser 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Apostel Paulus. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, also gegen Menschen, die uns gegenüberstehen, sondern die Mächte, die sich dieser Menschen als Werkzeuge bedienen. Das ist es, und darum geht es. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, Archas im Griechischen, gegen die Gewalten, da steht das Wort Exousias. Exousia ist das Wort für Vollmacht. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Da steht auch Exousia. Die Kinder Gottes haben Vollmacht. Es wird nur um die Frage gehen, ob wir sie gebrauchen. Und hier ist die Rede von Exousia des Feindes und Widersachers. Er hat auch Macht. Nicht etwa wie so ein lächerlicher, nein, er hat Macht. Exousia. Unser Kampf ist gegen die Gewalten, gegen die Exousias, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, Kosmokratoras, die den Kosmos beherrschen, gegen die Geister der Bosheit in der himmlischen Welt, bis in die himmlische Welt hinein, reichen ihre Machenschaften. Das ist Satan und sein Heer. Siebentens, Und sie bilden den dunklen Hintergrund des Weltgeschehens. Ich sage ganz selbstverständliche Dinge, aber erlaubt man, dass ich es sage. In dem Zusammenhang müssen wir davon reden, so hängt alles andere, was wir vom Loslesen sagen wollen, in der Luft. Sie bilden den dunklen Hintergrund des Weltgeschehens. Es gehört zur Nüchternheit, mit dieser Tatsache zu rechnen. Es ist unnüchtern, nicht damit zu rechnen. Seid nüchtern und wachet, euer Widersacher, der Teufel geht umher. Das ist ein Gebot der Nüchternheit. Und ich würde jedem, der nicht mit ihm rechnet, für den es nur eine Vokabel ist, sagen, du bist unnüchtern. Nicht mit ihm rechnen, das wäre so, als wenn im Krieg Fronten sich gegenüberliegen und die gegenüberliegende Front des Feindes, die haben sich also eingebuddelt und die sieht man nicht. Und von denen merkt man nicht. Und wenn die anderen nur sagen, die sind nicht da, die existieren nicht, braucht bloß einen Kopf rauszustecken, schon ist es geschehen. Das ist Unnüchternheit, nicht mit dem Widersacher rechnen. Es ist Nüchternheit, ihn kennen, ihn ausmachen, wissen um seine Methoden, wissen um seine Wege und Schliche. Und ihn dann das Feld weisen. Das ist das andere. Aber dazu gehört diese Nüchternheit. Es gehört zur Nüchternheit, mit diesen Tatsachen zu rechnen. Der dunkle Hintergrund des Weltgeschehens. Und nun sage ich es mal so, hört das mal alles sehr bewusst. Die von Gott geschaffene Welt, das ist sie. Die von Gott erlöste Welt, das ist sie. Die von Gott geliebte Welt, das ist sie und bleibt sie, ist dennoch eine dämonisierte Welt. So viele Besessene, damals zur Zeit Jesu, heute nicht wenige. So viele Kranke, und ich meine nicht, dass jede Krankheit Besessenheit ist. Aber wie viel Besessenheit wirkt sich aus in Krankheit? Oder eine Welt im Krieg, im Aufruhr, eine irregeleitete Welt. Welt, in der die Sünde regiert. Und darum Welt unter dem Fluch. Die Dinge einfach sein. Man lese 5. Mose 29, man lese es aber. Das Kapitel vom Segen und Fluch. Und man lese es sehr aufmerksam, wie der Fluch in alle Bereiche dieses Lebens eindringt und alles verdirbt. Haus, Backdruck, was wird denn da noch alles genannt? Die Frage der Gesundheit, des Nachwuchs, das Vieh, das Wetter, die Katastrophen, Krieg, was nicht alles. Lest es nach, 5. Mose 29, der Fluch, der in alle Bereiche des Lebens eindringt. Kein Gebiet ist ausgenommen, das ganze Leben dieser Welt unter Fluch. Fluch aber, das heißt, unter dem Einfluss von unten, der Finsternis. Ich gebrauche nur Jesu Worte, der sagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Wirklich, von unten her quillt die Macht des Bösen, nimmt gefangen und schlägt diese Welt. Welt unter dem Einfluss von unten, dieser Mächte des Abgrundes. Liebe Geschwister, das muss ganz klar gesehen und gesagt werden. Und erst von daher wird es uns so recht deutlich, wie groß der Auftrag ist, den wir haben. Nämlich den Auftrag, diese, die Welt vom Fluch geschlagen, aus der Gewalt des Bösen zu lösen. Und sie zu segnen. Segnen heißt, unter den Einfluss Gottes bringen. Die Kräfte von oben wirksam machen. Das ist unser Auftrag. Den verstehen wir nur, wenn wir das andere sein. Ein herrlicher Auftrag, die Welt zu befreien aus der Gewalt des Bösen und die Welt, die unter dem Fluch steht, zu segnen. Unter das Wirken und Walten Gottes zu bringen. Ein ungeheurer Auftrag. Und damit der achte Punkt. In diese Welt der Sünde und des Fluches ist Jesus gekommen. Nochmal, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre, auflöse, zunichte mache. Jesus ist gekommen, alle Macht und Wirkung des Teufels aufzulösen. Jesus ist gekommen, das Reich Satans zu zerstören, zunichte zu machen. Jesus ist gekommen, das Reich und die Königsherrschaft Gottes zu offenbaren und in dieser Welt aufzurichten, in dieser Welt auszuweiten und auszubreiten. Sag lauter Selbstverständlichkeiten, aber ich wünschte manchmal, wir würden sie hören, als hätten wir es zum ersten Mal gehört. Weil das Ungeheuerlichkeiten sind. Jesus ist nur dazu gekommen, zerstören das Reich der Finsternis, aufrichten das Reich Gottes. Hier in dieser Welt. Es geht bei der Sendung Jesu um das Reich Gottes. Oder sagen wir lieber, um die Königsherrschaft Gottes. Es geht bei der Sendung Jesu um nichts anderes als um die Königsherrschaft Gottes. Immer die Frage, wer ist Herr? Gott ist Herr. Aber das heißt auch immer Überwindung Satans und aller seiner Macht. Das lässt sich voneinander überhaupt nicht lösen. Königsherrschaft Gottes ist Überwindung Satans. Und wo nicht Überwindung Satans geschieht, ist nicht Königsherrschaft Gottes. Neuntens. Habt Mut und geht noch ein Stück mit. Wir müssen heute noch ein bisschen vorarbeiten. Das Eigentliche ist das nächste Mal dann dran, damit wir so weit kriegen. Neuntens. Der Weg der Befreiung aus Satans Macht und Gewalt und der Weg der Aufrichtung der Königsherrschaft Gottes führt über Golgatha und einen anderen Weg gibt es nicht. Über Golgatha. Jetzt beachten wir mal drei Stücke bei Jesus. Könnte man sagen, A, versucht wie wir. B, aber keine Sünde. Und C, so ist es möglich, die Sünden der anderen dieser ganzen Welt auf sich zu nehmen. Versucht in allen Stücken wie wir. Es wäre ein Thema für sich, Jesus und der Teufel. Wir lesen ja, dass ein öffentliches Wirken beginnt. Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wozu? Damit er vom Teufel versucht werde. Feindberührung. Hier ist der, den es zu überwinden gilt. Im Lukas-Evangelium steht es noch ein bisschen deutlicher. Jesus wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. Die 40 Tage. Damit er vom Teufel versucht würde. Es geht von einer Aktion zur anderen. Immer mit dem Ziel, dieser Jesus muss fallen, wie sie alle gefallen sind. Und das Ergebnis, Endergebnis, Johannes 14, 30, der Fürst dieser Welt kommt, sagt Jesus. Aber er hat nichts an mir. Was ist das ein Wort? Er kommt. Wie mager ihn unter die Lupe genommen haben. Aber er hat nichts an mir. Versucht wie wir, aber ohne Sünde. und der keine Sünde je getan hat und der von Sünde nichts weiß, kann nun sagen, ich nehme auf mich die Sünden der anderen. Erinnere an 2. Korinther 5, 19, wo das so ganz nüchtern vom Apostel Paulus gesagt wird, sehr nüchtern. Das Wort zurechnen. Gott rechnet uns unsere Sünde nicht zu. Wieso ist das möglich, dass Gott mir meine Sünde nicht zurechnet? Hat Gott sich nun doch anders überlegt und nimmt das doch nicht ganz genau? Dass er mir meine Sünde nicht zurechnet, ist nur möglich, weil er sie Jesus zugerechnet hat. Das fleckenlose Konto, kein Minus. Und das meine Sünde mitgebucht, deine, unsere aller Sünde. Er bucht's auf das Konto seines geliebten Sohnes, um die Sünden von unseren Konten löschen zu können. So viel hat's ihn gekostet. Und indem Jesus die Sünden der Welt, deine waren dabei, alle, ausnahmslos, auf sein Konto hat buchen lassen, sich selbst hat zurechnen lassen, hat er an sich selbst erleben müssen, die zerstörenden Folgen der Sünde und die katastrophalen Auswirkungen der Sünde. Er hat die Sünde auf sich genommen, damit erleidet er die zerstörenden Folgen und katastrophalen Auswirkungen. Wenn wir sie nennen wollen, A, er erleidet die Krankheit. Für wahr, es ist wirklich wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. B, er erlitt allen Fluch. Galater 3, 13, ich erinnere euch an die Stelle, er ist angenagelt an das Fluchholz. Verflucht, wer am Holz hängt. Galater 3. Und Jesus ist zum Fluch gemacht, angenagelt an das Fluchholz. Hände, Füße festgenagelt, eins gemacht mit dem Fluch dieser Welt, der von der Sünde kommt. Er leidet allen Fluch. C. Er erleidet das Gericht der Gottferne. Sünde trennt von Gott. Das ist ja das Allerschrecklichste. Und er hängt am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? D. Er erleidet die Hölle. Golgatha ist Hölle. Von Gott verlassen sein ist Hölle. Gottes Sohn an unserer Stadt dem Verderber preisgegeben. Nicht, weil er gesündigt hat, sondern weil er unsere Sünde auf sich nahm und nun dem Verderber preisgegeben. Gott verlassen, dem Verderber preisgegeben. Und das Ende der Tod, der leibliche Tod, das heißt die Zerstörung, die Auflösung der menschlichen Persönlichkeit, der Mensch, der nur Mensch sein kann, so wie Gott ihn erschaffen hat, in dieser Dreiheit, Leib und Seele und Geist und Sterben, das heißt, was nur zusammen leben und existieren kann. In Wahrheit wird getrennt die Seele vom Leib und der Geist vom Leib. Zerstörung der menschlichen Persönlichkeit, das ist das Ende dieser Wege. Der Tod der Sünde soll, das erleidet Jesus. Gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das ganze Leben Jesu von der Krippe an ist auf dieses Letzte gerichtet. Es geht dem Herrn Jesus immer um diese Ganzhingabe, die nichts zurückbehält. Und dem Vater im Himmel geht es immer um diese Ganzhingabe seines Sohnes, die nichts zurückbehält. Jesus ist immer der Geopferte uns zu gut. Aber geht mal recht schön mit alles vertraute Dinge, nur dass es erst neu lebendig ist in uns. Aber eben darum hat er Macht zu retten. Und nicht nur Macht, auch das beachtet bitte, weil das im Denken des Paulus und damit im Denken Gottes, das ist Geist inspiriert, eine große Rolle spielt. Er hat Recht. Das Wort Exousia im Griechischen, wir hatten es vorhin erwähnt. Wisst ihr noch, was es hieß? Zu Deutsch? Vollmacht. Das Wort Exousia heißt sowohl, bedeutet sowohl Recht als auch Macht. Immer ein ganz wichtiger Tatbestand dann. Recht und Macht. Jesus hat das Recht, mir Sünden zu vergeben. Wieso hat er Recht? Weil er sie ja auf sein Konto genommen hat. Und dafür gebüßt. Er hat das Recht. Er ist immer im Recht, Jesus. Der Teufel nicht. Aber Jesus ist im Recht. Er hat Recht, Sünden zu vergeben. Und er hat Macht, das zu tun. Wo hat er die Macht her? Die hat ihm Gott als dem Sieger von Golgatha gegeben. Der Vater hat ihm alle Macht gegeben und alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden und Vollmacht über alles Fleisch. Er hat Recht und Macht, Sünden zu vergeben, weil er die Sünden auf sein Konto genommen hat. Er hat das Recht, Kranke, die ihn gebracht werden, zu heilen. Weil er die Krankheit stellvertretend an seinem Leibe erlitten hat. Er trug. Und hat Macht, das zu tun, weil der Vater ihm die Macht dazu gegeben hat. Er hat das Recht, Dämonen aus Menschen auszutreiben. Menschen, die gesündigt haben, durch das Sündigen haben die Dämonen Macht über sie gewonnen. Und Jesus hat das Recht, sie auszutreiben. Wieso hat er Recht, sie auszutreiben? Wieso hat er das Recht, Menschen aus der Hölle Gewalt zu befreien? Weil er für uns in die Hölle gegangen ist. Ich habe es erlitten. Darum kann er sagen, fahr raus. Immer der, der das auf sich nimmt, hat Recht und Macht zu befreien. Er hat das Recht, Menschen aus Banden des Fluches zu lösen, weil er am Fluchholz hing. Er hat Recht und Macht, uns den Himmel aufzuschließen, aber nur darum, weil er Gott verlassen am Kreuz ausgehalten hat bis zum letzten Atemzug, ausgehalten, bis dass er noch ausrufen konnte, es ist vollbracht. Darum und nur darum hat er Recht und Macht, uns den Himmel aufzuschließen. Er, Gott verlassen, dahingegeben. Und er kann sagen, komm, und dann schließt er den Himmel auf. Und dann führt er uns in den Himmel ein. Der sich für alle zum Lamm gegeben hat, hat Vollmacht zu handeln, Recht und Macht, die Werke des Teufels zu zerstören und aufzulösen. Ich sage es noch einmal, der sich zum Lamm gegeben hat. Ja, das schon, wer weiß wie oft betont, den könntest du immer wieder betonen. Der sich zum Lamme gemacht hat, hat Recht und Macht, Werke des Teufels zu zerstören und aufzulösen. Und darum kann er ausrufen, die Elenden zu sich rufen, kommt her zu mir. Alle, die euch abmüht und belastet seid, kommt nur her zu mir. Da habe ich noch ein Stückchen, habt ihr noch Mut? Geht dafür sehr schnell nach Hause heute. Zehntens, das ganze Leben wird so zum Siegeszug. Der Siegeszug Jesu, den sehen wir gern. Aber wir müssen den Hintergrund sehen, was es gekostet hat. Das ganze Leben wird so zum Siegeszug. Der Feind ist auf ganzer Linie geschlagen. Das sind mir ganz wichtige Sätze. Wir haben es immer mit diesem geschlagenen Feind zu tun. Denn Jesus längst das Recht genommen hat und überwunden hat. Der Feind auf ganzer Linie geschlagen. Der Feind entrechtet und entmachtet. Auf Schritt und Tritt begegnen dem Herrn Jesus Besessene. Lest im Evangelium. Menschen wie etwa der Gadarener, von dem es heißt, ganz schlicht und wörtlich steht so da, Lukas 8, 26, folgende Verse, er hatte Dämonen. So steht es da, er hatte Dämonen. Bei diesem Mann ist es eine ganze Legion. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren, so lesen wir. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Lukas 8, 26 und die folgenden Verse, das lassen wir nochmal nachlesen. Bei Maria Magdalena sind es 7 Dämonen. Ob eine Legion sind 6000 Mann, oder 7, oder nur einer, das ist ganz egal. Wer unter diese Herrschaft dieser Geister kommt, ist ein gequälter Mensch. Ich hoffe, ihr habt die Geschichte des Gadareners so lebendig in Erinnerung, wenn nicht, dann lest, dass ich mir sparen kann, die jetzt vorzulesen. An dem Gadarener kann man geradezu typische Symptome der Besessenheit erkennen. Typische Symptome der Besessenheit. Ihr wisst doch, der Mann, der in den Grabhöhlen ist und so, und da schreit und gebunden, die Ketten zerreißt und so. Also ganz, hier kann man mal ablesen, typische Symptome der Besessenheit. Manchmal ganz gut, wenn man die Symptome kennt, da entdeckt man die Krankheit. Er ist getrieben von diesen Mächten. Bei Tag und Nacht keine Ruhe. Ein typisches Symptom. Er ist nackt. Und es ist nicht möglich, ihn anzuziehen. Das heißt, er kennt kein Schamgefühl mehr. Der Teufel zerstört alle Werte. Und immer sind die Dämonen unreine Geister. Er fühlt sich wohl in den Grabhöhlen. Der Tod ist gleichsam seine Welt. Und damit auch dieser Zug zum Sterben. Selbstmordanwandlung. Dieser Mann ist nicht zu bändigen. Und so oft sie ihm Ketten angelegt haben, er hat die Ketten zerrissen, als wäre das bei mir nichts. Besessenheit, nicht zu bändigen. Keiner kann bändigen. Er schreit und lärmt und lästert und es wird dabei etwas hörbar vom Toben der Hölle. Und dieses laut schreiende Wesen und kreischende Wesen unter den Kindern Gottes ist nie ein Zeichen von besonderer Geistlichkeit. Das muss nicht Besessenheit sein, gar nicht. Aber das ist immer wie eine Offenheit nach der Seite hin. Besessenheit ist immer laut schreiendes oder sehr häufig laut schreiendes Wesen. Und das alles ist nicht er. Das sind die Geister, die so durch ihn wirken. Und als dann der Herr Jesus kommt, weiß dieser Besessene, das heißt, weiß der Geist in ihm, das ist der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Die Dämonen, die kennen Herrn Jesus oft besser als Theologen. Die wissen also, der Sohn Gottes des Allerhöchsten. Und weiß doch zugleich, dem muss ich jetzt das Feld räumen. Und fürchtet sich doch so sehr vor dem Abgrund, hier ist nämlich die Rede vom Abyssos, dem Abgrund, in diesem Zusammenhang. Eine ganz erschütternde Stelle ist das für mich. Dämonen zittern vor dem Abgrund. Dämonen zittern vor dem Abgrund. Abgrund, das organisierte Reich der Finsternis, wer es nachliest, Offenbarung 9, Vers 11, über ihnen der Engel des, über ihnen der König des Abgrundes. Der König des Abgrundes. Sie stehen unter seiner Macht, der Verderber, Apollyon. Unter seiner Knute. Sie zittern bloß nicht in den Abgrund. Die Dämonen flehen bloß nicht, noch nicht. Lieber in die Schweineherde. Und Jesus lässt sie in die Schweineherde und 2000 Schweine rasen wie von Furien getrieben ins Meer. Das Besessene. Und dann bietet sich unserem Auge ein ganz erschütterndes Bild. Sie fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, jetzt sind sie nun raus, sitzend zu Jesu Füßen. Endlich zur Ruhe. Er kann sitzen. Und zu Jesu Füßen. Bekleidet. Endlich hat er wieder das gottgeschenkte Schamgefühl. Und vernünftig. Nun endlich Mensch. Jesus, das Lamm, das alles auf sich genommen hat, hält seinen Siegeszug. Ich will noch ein Beispiel bringen. Markus 9, 14 folgende, lest's nach, Epileptiker. Ihr wisst, Jesus und 3 Jünger sind gerade nicht da. Der Vater bringt seinen epileptischen Knaben zu den übrigen Jüngern, und die sollen helfen, und die können nicht helfen. Die versagen also glänzend. Und wie das dann immer ist, sie können nicht, es kommt zu einer Diskussion mit den Schriftgelehrten, wo Vollmacht fehlt, wie hier bei den Jüngern, wird diskutiert. Das ist immer so. Wer Vollmacht hat, handelt. Der diskutiert nicht. So wie Jesus. Seine Anweisung, Jesus und die 3 kommen, bringt ihn her zu mir. Ein königliches Wort. Sie bringen den Knaben zu Jesus. Alsbald, da der Geist ihn sah, riss er ihn. Der Epileptiker kommt augenblicklich einen Anfall. Wird beschrieben, er fällt auf die Erde, er wälzt sich erschöpft. Aber Jesus bedroht den unsauberen Geist, und hier erfahren wir mal ganz wörtlich, wie Jesus bedroht. Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, dass du von ihm ausfahrest und fahrest hinfort nicht in ihn. Und der Junge ist frei. Das Ganze höchst dramatisch, wie überhaupt Leben um Jesus höchst dramatisch ist, was sich da alles in Gottesdiensten abspielt. Man könnte sagen, wie da die ganze Feierlichkeit des Gottesdienstes irgendwie gestört wird. Brüllen der Dämonen, Aufschreien der Besessenen, Gebieten Jesu, zu Boden gerissen. Wie oft lesen wir das? Höchst dramatisch, höchst dramatisch. Aber es ist mit Händen zu greifen, dass wir es hier mit Mächten zu tun haben. Und es ist mit Händen zu greifen, dass es durch Jesus überwundene Mächte sind. Man möchte beinahe sagen, lieber solche dramatischen Gottesdienste als Gottesdienste, wo es alles sehr feierlich zugeht und die Gebundene gebunden bleiben. 11. Predigen und Dämonen austreiben, predigen aus der Hölle und des Teufelsgewalt befreien. Das beides gehört im Leben Jesu unlöslich zusammen. Habt ihr das hingekriegt? Predigen und Dämonen austreiben gehört im Leben Jesu unlöslich zusammen. Also nicht bloß predigen, sondern predigen und Dämonen austreiben. Markus 1, 39. Markus 1, 39, da steht, er kam und predigte in der Synagoge und trieb die Dämonen aus. Das gehört zusammen. Nicht bloß herrliche Dinge verheißen, sondern handeln. Oder Lukas 4, 31. Ich lese. Er kam nach Kapernaum und lehrte sie. Wieder Predigt, Verkündigung. Er kam nach Kapernaum und lehrte sie. Und dann die Verse 33 bis 36.
Es war ein Mensch in der Synagoge, besessen von einem unsauberen Geist. Der schrie laut, mitten im Gottesdienst. Der schrie laut, halt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach, verstumme und fahre raus von ihm. Und der Dämon warf ihn mitten unter sie. War längelang hin, dort im Gottesdienst. Und fuhr von ihm aus und tat ihm keinen Schaden. Predigen und Dämonen austreiben, es gehört unlöslich zusammen. Nicht nur Königsherrschaft predigen, sondern Königsherrschaft offenbaren. Zwölftens, sind wir bald soweit, wir wollen heute nur bis zu 12 Punkten. Der letzte. Dann kann ich mit etwas leichterem Herzen das nächste Mal anfangen, weil da unser Teil dran ist. Zwölftens. Der Punkt muss noch gehört werden. Die Unterstellung der Pharisäer. So habe ich darüber geschrieben. Die Unterstellung der Pharisäer. Ich weiß nicht, wer da schon weiß, was ich meine. Lukas 11, 14 und 15. Da steht, Jesus trieb einen Dämon aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und das ist, wer weiß, wie oft geschah. Und das Volk verwunderte sich, das gehört auch mit dazu. Und das Volk verwunderte sich. Etliche aber unter ihnen sprachen, er treibt die Dämonen aus durch Beelzebub, ihren Obersten. Darum schreibe ich drüber die Unterstellung der Schriftgelehrten. Der Pharisäer. Das heißt aber doch, auch die Gegner Jesu können es nicht leugnen, dass hier etwas geschehen ist, können nicht leugnen, dass hier Dämonen ausgefahren sind. Selbst die Gegner müssen das zugeben. Nur, sie wollen es nicht wahrhaben, dass Jesus in der Kraft Gottes handelt. Sondern nun stempeln sie Jesus. Er sei auch ein Besessener. Und zwar ein ganz besonders gefährlicher. Er stehe im Bunde mit dem Obersten der Teufel, der Dämonen, mit diesem Beelzebub. Und in dessen Namen treibt er die Dämonen aus. Jesus widerlegt diesen Unsinn. Mit wenigen Worten. Er sagt, wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, zerbricht es. Kann es nicht bestehen. Das heißt also, wenn das Reich der Finsternis in dieser Weise sich gegenseitig bekämpft, kann es nicht bestehen. Nimmt aber dann zugleich diese Gelegenheit wahr, zu bezeugen, dass er die Geister durch Gottes Finger austreibt, Lukas 11, 20. Dass er die Geister durch Gottes Finger austreibt. Und da sagt er dieses schöne Wort, ein wichtiges Wort, Lukas 11, 20. Ist es deutlich? Oder? Dass er die Geister durch Gottes Finger austreibt, Lukas 11, 20. Das heißt nichts anderes als, er bezeugt die Königsherrschaft Gottes. Er bezeugt, dass Gott durch Jesus gehandelt hat. Gott ist's. Und der Finger Jesu ist wie Gottes Finger. Den Gott gebraucht, um die Mächte zu vertreiben. Das ist die Königsherrschaft, die Gott in Jesus, über Jesus, durch Jesus übt. Hier in dieser Welt, jetzt ist es da. Und dann das Wort, dieses so schöne Wort, viele verstehen es vielleicht gar nicht,
Vers 21, 22. Das schließt sich unmittelbar an. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, bleibt das Seine in Frieden. Wovon redet denn ein Jesus hier? Wer ist da gemeint mit diesem Palast und dem Starken, der den Palast bewacht, weil er gewappnet ist? Bitte? Genau, der Besessene ist gemeint. Der Besessene ist wie ein Palast von einem Starken, der gewappnet ist, bewacht. Von einem Dämon bewacht. Ein Geist der Finsternis bewacht. Und solange der Geist der Finsternis gewappnet ist und der Starke ist, bleibt alles schön im Frieden. Man kann besessen sein, ein ganzes Leben lang, es ist alles schön im Frieden. Und 5 Minuten vorm Sterben vielleicht fängt er an zu toben. Und da zeigt sich, wer wirklich drinnen gelebt hat. Die Geister können sich ganz ruhig verhalten, solange sie nicht angegriffen sind. Solange sie hier die Macht und Herrschaft haben. Es laufen ungezählte Besessene rum und wir behandeln sie und ehren sie als ganz normale Menschen. Nicht so, dass der Teufel dann aus jedem Knoblauch rausguckt. Es bleibt alles im Frieden. Sie rühren und rappeln sich nicht, solange sie nicht angegriffen sind und solange sie keine Gefahr sehen. Aber sie fangen an zu brüllen, wenn der andere ihnen gegenübersteht. Da brüllen sie schon. Habt ihr das vorhin gelesen? Vers 22. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihnen seinen Harnisch, darauf er sich verließ, und teilt den Raub aus. Wenn ein Stärkerer über ihn kommt, Jesus ist dieser Stärkere. Er macht auf Schritt und Tritt den Sieg über die Mächte offenbar. Er predigt nicht, keine Belehrung in dem Sinne, nichts Neues und Interessantes, sondern er macht auf Schritt und Tritt den Sieg Gottes über diese Mächte offenbar. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und das nächste Mal haben wir einzusteigen und zu sehen, wie er seine Jünger und uns und seine Gemeinde in dies alles mit hinein. Und dann kommen wir zu unserem Auftrag. Aber ich musste das vorwegnehmen, damit das recht schön eingerastet ist, das Ganze.